Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße auch all diejenigen ganz herzlich, die über Radio Maria in Südtirol mit uns heute dabei sind. Wenn es um das Thema geht, 10 Gebote im Alltag leben oder anders gefasst leben im ständigen Vergleich. Zugeschaltet als Gesprächsgast haben wir heute Pater Hubertus Freiberg. Ein schönes Grüß Gott an Sie in Leutkirch im Allgäu.
Grüß Gott, Frau Engert, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pater Hubertus, Sie sind die geistliche Seele, wenn man so sagen kann, im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch, ein Exerzitienhaus, ein Ort heilender Begegnung. Und Sie geben dort viele Einzelexerzitien, halten Seminare und haben auch gerade wieder eine neue Produktion, an einer neuen Produktion mitgewirkt bei EWTN, dem größten katholischen TV-Sender weltweit, mit der wöchentlichen Fernsehsendung Wozu Gott? Das läuft demnächst oder auch jetzt schon sonntags und dienstags, 20.30 Uhr und 20 Uhr, also auch da sind Sie zu sehen und zu hören. Ja, heute geht es um die 10 Gebote im Alltag. Ja, wie können wir im Alltag auch das leben, was Gott uns als Leitplanke sozusagen an die Seite mitgegeben hat? Ja, vielleicht geht es Ihnen auch manchmal so. Im Vergleich zu Kollegen oder Nachbarn, Freunden, da kann es dann oft so sein, dass man innerlich denkt, immer habe ich das Gefühl, die anderen haben es besser getroffen als ich. Ich bin nicht so wohlhabend, ich bin nicht so hübsch, ich bin nicht so begabt oder so erfolgreich. Ich trete nicht so sicher auf und ich bin auch nicht so redegewandt. Oft habe ich doch Pech und mein Leben gelingt mir einfach nicht so leicht. Solche Gedanken sind zwar alltäglich und dennoch können sie wie ein tödliches Gift für die eigene Seele wirken. Denn wir merken, wie uns diese Vergleichsfalle noch unzufriedener macht, wie wir vielleicht auch den letzten Rest unseres Selbstwertgefühls verlieren und so direkt ins Tal der Verzweiflung steuern. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es kann schon die Richtung sein, in der wir dann auch da landen. Neid, Rivalität, Eifersucht scheinen schon von Kindesbeinen an irgendwie in uns zu stecken. Sind denn nun diese Verhaltensweisen rein negative Haltungen, die es dann zu überwinden gilt, oder haben sie vielleicht auch eine positive Seite? Wie kann es also gelingen, den Neid aus dem Herzen des Menschen zu verbannen, wie es im Katechismus der katholischen Kirche heißt? Ja, soweit ein paar einleitende Gedanken. Pater Hubertus, um was geht es denn in diesem 10. Gebot, wenn da steht, begehre nicht deines Nächsten Gut? Und ich denke, damit sind ja auch eingeschlossen dieses Leben im ständigen Vergleich, Neid, Rivalität, Eifersucht. Was ist denn da so der Kerngedanke?
Also Sie haben sehr richtig genannt, dass der Neid eigentlich ins Tal der Trübnis führt. Der Katechismus nennt es ja auch, der Neid stellt eine Form des Trübsinns dar und somit die Zurückweisung der Liebe. Vermutlich wird es so sein, dass der Mensch, so wie es bei Adam und Eva auch im Paradies war, eigentlich nicht diese Fülle der Liebe wahrnimmt, annimmt, sondern er selber machen will, selber groß sein will, wie das die kleinen Kinder manchmal sagen. Und daher kommt, sage ich mal, dieser Wettstreit. Und leider ist es häufig so, wie Sie es ja auch benannt haben, dass wir uns mit anderen vergleichen, aus diesem Mangel heraus, ich habe das nicht, mir gehört das nicht, all diese Sachen, und der hat es. Und wir deswegen uns selber immer wieder eigentlich auch diese negativen Sichtweisen aneignen. Wobei, wenn es heißt, im ständigen Vergleich leben, wenn wir sagen, wir sind Abbild Gottes und wir versuchen, uns an diesem Abbild im Vergleich ständig abzugleichen, damit wir diesem Bild immer mehr ähnlich werden und auch diese Ähnlichkeit mehr entfalten, dann wäre das, sage ich mal, dieser ständige Vergleich ein guter. Genauso, wenn wir uns Vorbilder wie zum Beispiel Heilige oder so vornehmen, wo wir sagen, der ermutigt mich so, diese Eigenschaften, die ich habe, entweder zu entfalten oder die negativen Eigenschaften einzudämmen, dann merken wir auch da, kann Vergleichen etwas Hilfreiches sein, etwas Stärkendes sein, etwas, was mich auch entfaltet. Also ich will es mal so sagen, der Vergleich ist nicht per se schlecht, sondern es kommt immer darauf an, wie reagiere ich dann auch auf das, was ich da sehe. Das ist das eine. Und das andere ist, welchen Maßstab lege ich an? Und da sind wir häufig eben in der Gefahr, unseren eigenen Maßstab des Mangels anzulegen oder den Maßstab, das macht man doch so, oder den Maßstab, das ist heute in. Aber seltener legen wir den Maßstab eben zum Beispiel der 10 Gebote an oder eben diesen Maßstab, dass wir Abbild Gottes sind und so eigentlich aus der Fülle der Liebe heraus Gottes zu uns Menschen leben könnten und da die Fülle eigentlich hätten, auch wenn wir materiell jetzt vielleicht nicht so gesegnet sind.
Also der Neid hat auch durchaus eine positive Seite, wie Sie sagen, wenn wir es so nehmen, dass wir versuchen, nach dem Abbild Gottes zu leben und das auch als Vorbild, als Maßstab zu nehmen, also uns an Gott auch abzugleichen sozusagen. Aber menschlich gesehen kann man auch etwa vielleicht den Satz so formulieren und sagen, naja, der Neid könnte ja auch irgendwie so der Stachel oder der Saft des Lebens sein, indem er zu mehr Ehrgeiz führt.
Ja, das ist sicherlich mit einer der positiven Eigenschaften der sozialen Marktwirtschaft auch, dass wir, sag ich mal, im Wettstreit, und da ist der Neid jetzt noch gar nicht das Thema, sondern auch wiederum der Vergleich, von dem ich vorher sprach, der Wettstreit, gut oder besser zu sein als der andere. Das ist ja, glaube ich, etwas, das erlebt man ja auch bei Kindern oder so, die möchten ja, vergleichen sich ja immer, messen und so und rennen, wer ist der Schnellste, wer ist als Erster am Ziel. Also das ist der Motor auch unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch etwas Positives. Also wenn wir jetzt die Olympischen Spiele erleben, dann ist ja der Reiz daran, dass wir schauen, wer gewinnt am meisten Medaillen, wer ist am schnellsten, wer springt am höchsten. Das scheint also eine gesunde menschliche Eigenschaft zu sein. Nur, wenn es dann darin geht, eben eigentlich Unrecht zu tun, sprich, ich lasse beim Wettrennen, sage ich mal, meinen Arm raus oder beim Spiel faule ich oder ich versuche mit Mitteln anderen zu schaden oder mit unlauteren Mitteln mir selber Vorteile zu verschaffen, dann ist das eben auch dieser Charakterzug des Unrechtes, der da drin steckt. Oder wenn wir heutzutage auch in der sogenannten Neiddebatte, gerade in Deutschland besonders, aber auch in anderen Ländern stehen, dann erleben wir, dass ja DAX-orientierte Firmen und da auch manchmal die Manager einfach nur nach dem größten Profit schauen und freuen sich dann vielleicht auch daran, wenn eben der Konkurrent oder so untergeht, und arbeiten da mit den unterschiedlichsten Mitteln. Da merkt man, dass eben der Neid eine Hauptsünde ist, die ein Laster auch ist und deswegen nicht gut zu heißen ist. Also der Wettbewerb mit anständigen Mitteln ist gut. Dort, wo ich aber versuche, mit unrechten Mitteln dem anderen zu schaden und mir Vorteile zu verschaffen, ist er unrecht.
Also wie Sie sagen, der Neid ist auch eine Hauptsünde. Insofern ist er nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Er stachelt zwar vielleicht auch zu einem positiven Ehrgeiz an, aber kann natürlich sofort auch ins Gegenteil umschwenken. Wenn man auf Kinder schaut, dann steckt doch dieses Vergleichen, die Rivalität, auch ja scheinbar so eine Urangst in ihnen schon drin, ständig zu kurz zu kommen. Ist das normal?
Also diese Rivalität bei den Kindern, da muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht so der pädagogisch geschulte Mann. Es ist natürlich so, dass ich es völlig normal halte, dass Kinder, sage ich mal, im Wettstreit spielen, gewinnen wollen, siegen wollen, um zu erleben, ich kann was, ich bin wer und ich habe etwas. Und da denke ich, dass da auch Streitereien im gesunden Rahmen, sage ich mal, ruhig man die Kinder auch untereinander austragen lassen sollte und sich nicht als Eltern da immer bei jeder Kleinigkeit einmischen sollte, weil ich denke, die müssen lernen, miteinander dasselbe auszukommen und nicht ständig immer da jemand zu haben, der eine Appellationinstanz da ist. Es ist natürlich auch so, dass eben der, wenn ein Kind zum Beispiel erlebt, dass es weniger geliebt wird von den Eltern oder in den heutig doch auch zum Teil verbreiteten Patchwork-Familien, wo das eine Kind vom Vater und das andere von der Mutter ist, da die Sorge zu haben, der liebt mich weniger als der andere und drum muss ich das irgendwie reinkriegen, ja, da werden dann Mittel erarbeitet, die eben in der Tat zur Schadenfreude auch führen, die auch dahin führen, dass ich mich nicht mehr mit dem anderen freuen kann. Und da merken wir, dass das eben dann ungut ist. Also ich denke, das ist wie im Geschäftsleben, wie wir es vorher auch gesagt haben, dort, wo praktisch ich aus plötzlich das umkippt und ich dann nicht nur Sieger will, sein will, sondern ich mich dran freue, dass der andere verliert, dass der andere Schaden nimmt. Oder dass wir jetzt Spekulanten zum Beispiel mit Getreide-Optionsscheinen spekulieren, dass möglichst eine geringe Ernte geschieht, dass weltweit der Preis für Getreide steigt, dann freuen die sich praktisch an der Hungersnot der Leute, um möglichst viel Geld zu machen. Da sehen wir, das ist Unrecht.
Also diese Haltung des Neides, der Eifersucht, auch der Rivalität hat schon auch weltweite Folgen, politische, gesellschaftliche Folgen, natürlich gerade auch im Konkurrenzkampf, im Wettbewerb, wo dann ja die Schwächeren eigentlich regelmäßig verlieren und ausgenutzt werden, damit viele wenige dann aber viel Profit auch haben. Pater Hubertus, wir haben ja schon gesagt, der Neid erraubt die Lebensfreude, er kann auch in das Tal der Verzweiflung führen. Und das merken wir selbst, je neidischer wir sind, umso unzufriedener werden wir. Sie haben auch gesagt, man bindet sich auch an die Leute, auf die man neidisch ist, und kann sich dadurch gar nicht mehr frei entfalten. Was ist denn nun eigentlich diese Ursache des Neides, auch im geistlichen Leben?
Also die Grundursache ist, glaube ich, der Stolz. So benennt es auch der Katechismus, der Stolz, der eben eigentlich daher kommt, dass der Mensch nicht vertrauen kann, nicht glauben kann, auch eben nicht glauben kann, dass die Liebe Gottes stark genug ist, mein Leben zu begleiten, zu stärken. Und da merken wir, dass eben dort, wo wir selber erfahren, ich bin neidisch, ja, das denke ich schon mal, wäre mal interessant zu fragen, kann ich mir das selber eingestehen? Bin ich neidisch? Gucke ich auf andere? Wie machen die das? Und kann ich darüber schmunzeln und sagen, okay, der hat halt ein größeres Auto oder der hat eine schönere Frau oder der kann besser kochen oder was weiß ich, also in diesen banalen Dingen. Und wenn ich dann über mich schmunzeln kann und sagen kann, aha, schau mal, lass es jetzt auch, es ist gut so, dann denke ich, wird das ein Weg auch zur Demut. Und ich glaube, man kann das einüben, indem man versucht, sich zu sagen, ich möchte mich eigentlich anfangen, mit anderen Menschen zu freuen. Ja? Also wenn ich erlebe, dass zum Beispiel bei den Geschwistern, Sie fragten vor, bei den Kindern, dass wir da einüben, ich kann mich freuen, wenn der zum Beispiel eine gute Note hat oder was geschenkt bekommen hat, weil ich im Normalfall ja auch weiß, wenn der zufrieden ist, ist der auch anders wie mit mir. Also auch wenn ich mich mit dem freue, hat das ja auch für mich Vorteile. Das wäre schon ein wenig berechnend, aber das kann man ja, um sich das mal anzugewöhnen, auch diesen Hintergrund zu haben. Also immer dort, wo ich eigentlich mit Menschen mich freue, erlebe ich, dass ich selber der Beschenkte bin. Dort, wo ich dem anderen etwas neide, da merke ich, dass ich mich an den abhängig mache und der plötzlich mein Leben bestimmt, weil der mich unzufrieden macht und das tue ich ihm dann oftmals auch zuordnen, ja. Und da merken wir ja, dass das ja sehr subtil, also sehr unterschwellig in vielerlei Bereichen da ist. Sei es bei der Frage des Äußeren, wie Menschen sich vergleichen mit anderen, hat der jetzt weniger Haare, hat der eine größere Nase, wie sehe ich aus, wie finden mich Leute? Das ist ja gerade auch bei Jugendlichen in der Pubertät eine große Herausforderung, festzustellen, wie bin ich, wie sehe ich aus, wie wirke ich, wie komme ich an? und denen da zu helfen, zu entdecken, es kommt eben nicht so sehr darauf an, was die anderen denken, sondern es wäre eigentlich die Grundüberlegung, immer wieder zu fragen, was denkst du, Herr, von mir? Und was willst du von mir? Und ich glaube, das macht uns auch frei von den Menschen. Dann kann ich eben auch anders angezogen sein. Dann brauche ich nicht diese Markenklamotten, dann brauche ich nicht dieses Superhandy, sondern dann reicht mir eins auch, was funktioniert und gut ist und so weiter. Also ich definiere mich nicht über äußere materielle Dinge, sondern ich definiere mich eigentlich, weil ich weiß, ich bin von Gott gewollt und geliebt, dass ich da eigentlich reich bin und deswegen ich dann auch stark genug bin, nicht aus Stolz heraus neidisch sein zu müssen.
Mhm. Das heißt, wenn ich immer neidisch bin, dann verkenne ich eben auch, wie Sie sagen, dass ich von Gott eigentlich ganz einmalig und auch ganz gut geschaffen bin. Sie sagen, die Wurzel des Übels, das ist der Stolz des Menschen, der auch nicht vertrauen kann, der nicht glauben kann, dass die Liebe Gottes stärker ist. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir uns an Menschen binden, auf die wir neidisch sind, dass wir uns damit selber behindern. Und der Ausweg aus der Neidfalle wäre doch aber dann der, den Maßstab an Gott zu nehmen, um überhaupt uns selbst entfalten, um uns selbst Verwirklichung zu können und uns auch dann letztendlich zu befreien zu dem, wozu Gott uns eigentlich berufen und gedacht hat. Wir sprechen in der Lebenshilfe heute über die 10 Gebote im Alltag leben. Leben im ständigen Vergleich. Wie kommen wir aus dieser Neidfalle wieder heraus? Wir hören jetzt eine Musik. Danach geht es weiter hier mit Pater Hubertus und auch mit der Frage, wie können wir denn nun diesen Neid, diese negativen, bindenden, hemmenden Gedanken überwinden? Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Jutta Engert begleitet Sie durch die Sendung und zu Gast ist Pater Hubertus, erst Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir beschäftigen uns mit dem 10. Gebot, das da heißt, begehre nicht deines Nächsten Hab und Gut und fragen, wie wir das im Alltag umsetzen können. Und wir sind auch schon da angekommen, dass eigentlich die bedeutende Gegenmaßnahme gegen diesen Neidgedanken. Die Frage ist, was denkst du, Herr, von mir, dass wir uns nicht abhängig machen von dem Urteil der anderen, sondern unseren Maßstab an Gott nehmen? Und da heißt es zum Beispiel im Kolosserbrief, wenn ihr also mit Christus auferweckt seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, wie können wir diesen Aufruf denn in unserem Leben umsetzen, dass wir uns auch bewusst werden, jeden Tag neu? Wir haben schon ein ganz kostbares Geschenk bekommen. Wir sind schon erlöst, wir sind auferweckt. Wir haben eigentlich schon unseren Schatz im Himmel. Aber wie können wir den auch hier unten verankern, Pater Hubertus?
Ja, ich denke, dass dieses Einüben des Zufriedenseins nicht in so einer Laissez-faire-Haltung, es wird schon alles gut werden, sondern in diesem Einüben, dass ich mit dem, was jetzt ist, ich versuche, das Beste draus zu machen und eben dieses Ziel zu erreichen. Und da denke ich, wenn wir uns einüben, sage ich mal, wirklich zu freuen an Dingen, die wir haben, wo wir einüben zu danken, kann ja schon beim Tischgebet beginnen und hört auf, dass ich danke für meinen Mann, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Arbeit, für mich selber, da eigentlich diesen Blick nicht des Mangels auf den Mangel zu wenden, sondern eigentlich mehr mit diesem Blick Gottes auf mich zu schauen. Weil wenn ich zum Beispiel mit mir selber unzufrieden bin, weil ich nicht so hübsch bin wie die anderen vielleicht, dann sage ich ja gleichzeitig, Gott hat mit mir einen Fehler bereit gemacht und ich weiß es besser. Und hätte Gott auf mich gehört, dann hätte er es so und so gemacht. Und da merken wir schon, dass wir da eigentlich eine verkehrte Blickrichtung haben. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn jemand sagt, na also ich bin nicht neidisch, dann ist das auf der einen Seite ja großartig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Frage, ob das stimmt, ob er nicht tatsächlich auch zum Beispiel der heilige Gregor der Große nennt einmal, dass aus Neid Hass entsteht, üble Nachrede, Verleumdung, Freude am Unglück des Nächsten und Missfallen an seinem Wohlergehen. So kann man auch entdecken, dass dort, wo ich eigentlich im Arbeitsfeld zum Beispiel häufig negativ über andere spreche, dass das auch eine Form des Neides ist, die auch eben zu Unrecht, zur Traurigkeit, zur Sünde führt, weil eben dadurch auch Lähmung beim anderen einsteht und bei mir ja selbst auch. Also wenn ich immer denke, ich bin zu kurz gekommen, ist das ja eine Festlegung und alles andere wird nur noch unter dieser Rubrik praktisch gedeutet. Wenn ich aber eigentlich merke, Herr, ich bin offenen Herzens da, beschenk du mich, dann kann ich plötzlich entdecken, dass die Sonne scheint, dass die Blumen mich erfreuen, dass ich heute einen Parkplatz gekriegt habe. Also an diesen vielen Kleinigkeiten sich zu erfreuen, da können wir einüben, dass wir dann auch diesen inneren Frieden immer mehr auch gewinnen.
Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach für jemanden, der bisher immer eine kritische, negative Sicht von sich und seiner Umgebung hatte, nun plötzlich auch den Blick zu öffnen für diese ganz kleinen Gaben, also den Blick für das zu öffnen, was wir so selbstverständlich eigentlich hinnehmen, dass wir nicht immer nur auf den Katalog der unerledigten Dinge schauen und das, was wir alles vorhaben, sondern dass wir uns eben auch am Geschenk des Lebens überhaupt freuen können. Vielleicht können Sie da noch so ein bisschen eine praktische Einübung oder Hilfe für jeden Tag mitgeben, dass das besser gelingen kann.
Ja, ich glaube, dass wir im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, sehr stark Bedenkenträger in vielen Dingen sind. Also wenn ein Kind zum Beispiel hinausgeht und draußen einfach mal losrennt, ja, dann sagen wir Erwachsenen, ja, renn nicht so schnell, es könnte ja dieses und jenes passieren und pass auf, da ist ein Regenwurm, dass du den nicht zertrittst und da ist dieses und hier ist jenes. Also man vermisst eigentlich diesem Kind schon völlig die Freude und es hat eigentlich keine Lust mehr loszurennen. Und wir könnten uns aber umgekehrt von dieser Freude eigentlich und von diesem Drang mal zu erleben, dieses Kindes anstecken lassen, dass wir entdecken, das Leben hat natürlich je älter wir auch werden, mal essen, und das hat auch seine Grenzen und so. Aber ich kann eigentlich doch, ich darf mir diesen Blick nicht verstellen lassen auf das Schöne in dieser Welt. Und da denke ich auch, gibt es eine ganze Reihe von Sachen, dass wir auch, sei es in ein Museum gehen, um wieder mal ein schönes Bild anzuschauen, oder sich mal eine Stunde in den Wald zu setzen und einfach nur ein paar Bäume zu betrachten, ein paar Vögel, dass man auch achtet zu Hause, dass man da auch Dinge hat, die wirklich schön sind, oder wenn man miteinander Mahl hält, dass man nicht einfach aus der Tüte heraus möglichst schnell da mampft, sondern wirklich auch einen Tisch bereitet, dass es dort eine Feier gibt, wo wir miteinander feiern können. Also da sind ja gerade viele Dinge, die, was gerade Kultur und Schönes inne hat, ein wenig bei uns verloren gegangen. Und das ist so ein Aspekt. Und dann, glaube ich, ist nochmal wichtig, den Maßstab zu haben. Mir fällt eine Geschichte ein vom Vater vom seligen Rupert Mayer, von dem erzählt wird, dass der kleine Rupert, als er nach Hause kam, der ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, zu einer Zeit, wo es noch kein Radio und kein Fernsehen gab. In diesem Dorf war ich wenig los, und da kam eines Tages ein Zirkus. Und der Rupert kam heim und erzählte: Papa, Papa, es kommt ein Zirkus in das Dorf. Alle meiner Klasse dürfen dahin. Ich möchte auch dahin gehen. Und der Vater sagt: Nein, da gehst du nicht hin. Der Kleine ist ganz traurig. Einen Tag später kommt er also wieder von der Schule und erzählt: Du, Papa, also der Fritz und der Moritz und zwei andere Freunde, die dürfen alle in den Zirkus, nur ich darf nicht hin, lass mich doch auch hin. Nein, du darfst da nicht hingehen. Dann, als der Zirkus schon im Dorf bereits aufgebaut hat, dann kam der Rupert heim und hat gesagt: Du, Papa, ich habe gehört, da gibt es einen Elefanten, und ich habe noch nie einen Elefanten gesehen, und da gibt es auch einen Clown, und ich finde doch Clowns so lustig, und da gibt es auch einen Tiger, und den möchte ich auch so gerne sehen, darf ich in den Zirkus? Und dann sagt der Vater: Ja, du darfst in den Zirkus gehen. Und dann fragt der Rupert: Ja, du, warum darf ich denn heute in den Zirkus gehen? Die ganzen anderen Tage habe ich es nicht gedurft. Dann sagt der Vater ihm wohl: Heute darfst du in den Zirkus gehen, weil du in den Zirkus gehen willst, aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Die anderen Tage wolltest du nur gehen, weil die anderen gehen. Und diese Geschichte finde ich eigentlich sehr gut, weil wir da häufig auch uns merken: Ich möchte etwas, weil es die anderen möchten, weil es die anderen haben, weil das in ist, weil es modern ist, weil man das auf der Top-Seller-Liste der 10 meistgebuchten oder gekauften oder sonstigen Sachen ist. Also brauche ich es auch. Und da, bei dieser Geschichte erleben wir, dass es darauf ankommt, was ist mir persönlich wirklich wichtig und was setze ich daran auch, dass ich das erreichen kann. Ja. Und da glaube ich eben, dass, und ich denke auch, sag mal, früher war wirtschaftliches Handeln so, dass man eigentlich auch im Wettstreit war, aber im Wettstreit, weil man gut war und der andere versucht hat, besser zu sein, und nicht, weil man irgendwie Mogelpackungen hatte. Drum sind, sagen wir mal, auch Sportkämpfe etwas Gutes. Also Wettstreit ist ja in sich gut, da gibt es eben einen Sieger und einen Verlierer. Wir haben heute natürlich immer die Tendenz, dass es keine Verlierer mehr geben darf und alle eigentlich Sieger sein sollten. Und deswegen gibt es auch im wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen Bereich so viele Probleme. Natürlich gibt es Leute, die besser springen können als Leute, die und Leute, die besser Geige spielen können oder Trompete als andere. Aber das ist ja kein Mangel dann der anderen, sondern wenn ich mich mit denen freue: Hurra, du kannst so gut springen, ich spiele dafür gut Trompete. Oder ich bin auch, sag mal, als behinderter Mensch bin ich da, um als Prophet im dritten Jahrtausend, wie es Johannes Paul II. Nennt, einfach da zu sein, zu zeigen, man ist auch wert, geliebt zu werden, auch wenn man nicht leistet. Da sehen wir, dass wir immer dort, wo wir uns versuchen, im Guten auch von den anderen etwas abzuschauen oder im Guten uns zu im Wettstreit zu sein, dass das etwas ist, was wir tun sollen auch. Dort, wo wir aber nicht mehr uns mit dem anderen freuen können, wo wir Unrecht tun, dort wird es eben zur Sünde.
Hm. Wir sprechen über 10 Gebote im Alltag leben. Das Leben im ständigen Vergleich, so wie es das 10. Gebot ausdrückt, begehre nicht deines Nächsten gut. Ja, wie geht es Ihnen damit, verehrte Hörerinnen und Hörer? Haben auch Sie oft so plagende, nagende, lästige Gedanken, dass Sie das Gefühl haben, ja, immer auf die anderen schauen zu müssen und dass es auch wie eine Last ist, wie ein Käfig, ein Gedankenkäfig, aus dem Sie nicht herauskommen? Oder haben Sie vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass Sie mit ganz kleinen Schritten des Dankens, der Freude, vielleicht auch der Frage, wie kann ich eigentlich dir, Gott, mein Herr, Freude bereiten, dass Sie damit auch eine Entlastung schaffen, sich damit ein wenig befreit haben mit Gottes Hilfe und auch diesen Neidgedanken abwehren können. Nach der Musik geht es hier weiter mit Ihren Fragen und unserem Gespräch über das Leben im ständigen Vergleich. Pater Hubertus Freiberg ist zu Gast in der Lebenshilfe. Heute hier bei Radio Horeb mit der Frage Leben im ständigen Vergleich. Wie kommen wir aus der Neidfalle heraus? Pater Hubertus ist Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Unter Mikrofon für Sie ist Anjuta Engert. Eine erste Anruferin hat uns erreicht. Ich darf Sie begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe 3 Dinge, die ich sagen möchte. Man muss sich selber annehmen. Man muss das sehr schmerzlich lernen, oft sich so anzunehmen, wie man ist, damit man keine Vergleiche zieht mit anderen. Das Zweite ist, dass wir unsere vielen, erzieherisch gesehen, die vielen Bedenken, die wir oft haben, wenn Kinder etwas vorhaben, wenn Kinder etwas machen möchten, was wir gar nicht kennen aus unserer Erziehung. Und das Dritte ist, dass wir die kleinen Dinge des Alltags sehen, die ganz kleinen Freuden des Alltags, auch im Haushalt oder in der Natur, dass wir dankbar werden dem Schöpfer, der uns so erschaffen hat, wie wir sind. Das sind meine Gedanken dazu im Moment. Ich werde weiter darüber nachdenken und danke Ihnen sehr herzlich, Pater Robert.
Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Hinweis. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, sich gerade in den kleinen Dingen des Alltages einzuüben, zu freuen, dass man sie nicht als Selbstverständlichkeit hinnimmt, sondern dass es wirklich ein Wachwerden, ein Wahrnehmen dessen ist, was es da gibt.
Auch der Gedanke der Selbsterziehung klang hier an. Der ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Es geht uns ja hier auch um eine Haltungsänderung. Eigentlich in dieser ganzen Sendereihe, die 10 Gebote im Alltag leben, ist ja immer wieder eine Aufforderung an uns. Auch wie kommen wir aus bestimmten Verhaltensmustern heraus? Und es ist auch ein zentraler Gedanke der Schönstattbewegung beispielsweise, die Mutter Gottes als unsere Selbsterzieherin mit in unser Leben zu holen. Wie können wir das denn machen, Pater Hubertus?
Ja, ich denke, dass die 10 Gebote gerade ja ein Geschenk sind des Trainings. Wir könnten sagen, wir sind ja in die Welt geschenkt und sind wie eine Knospe, die es gilt zu entfalten. Und da braucht es in der Tat das Training des Einübens. Und um stark zu werden, sag ich mal, um die Gelenke auch fit zu halten, brauchen wir Bewegung. Und so sind die Dinge, die uns gegeben sind, von außen her oder von innen her, wirklich eine Hilfe, dass wir daran lernen können und zu entdecken können, wie bin ich eigentlich, was bewegt mich, was sind wirklich für Schwächen auch da, um sie dann zu holen. Es gibt von Romano Guardini ein sehr schönes Büchlein, Briefe zur Selbsterziehung. Also da merken wir, dass dieses Wort, was häufig gesagt wird, es ist gut so, wie du bist, natürlich sehr einseitig ist. Sondern wenn es nur das Sein betrifft, weil es von Gott herkommt, dann stimmt es. Aber wenn es heißt, bleib so, wie du bist, du musst dich nicht verändern, ist es sicher falsch. Weil ich denke, wir Menschen müssen unser ganzes Leben eigentlich nutzen, um uns ständig wirklich zu verfeinern, zu verschönern, zu ja mehr diesem Abbild, wie ich es am Anfang sagte, Gottes ähnlich zu werden. Und da müssen wir wirklich was tun. Und deswegen sind uns ja oft auch Dinge geschenkt. Manchmal sage ich mir, meine Güte, das habe ich doch schon vor 20 Jahren versucht, hinter mir zu lassen, jetzt kommt das wieder. Aber das ist dann vielleicht auch ein Zeichen, dass es eben noch nicht ganz bewältigt ist, aber ich da immer noch dran sein kann und gerade mir der andere vielleicht ein Geschenk ist, dass ich das erkennen darf. Und da tun wir ja häufig dann sagen, du enttäuscht mich, du bist mir mühsam, du bist schuld. Dabei zu sagen, danke eigentlich, dass du mir mich erkennen lässt, wie ich reagiere, wäre ja auch eine andere Sichtweise, die da bei dieser Selbsterziehung ganz wichtig ist. Also auch dieses tägliche Betrachten, was war eigentlich heute gut, für was könnte ich danken, was könnte morgen noch stärker in den Augenblick genommen werden, was könnte ich morgen als eines versuchen zu verbessern. Da denke ich, müssen wir in der Tat dranbleiben und da sind wir häufig manchmal ein bisschen lau.
Wir sind lau vielleicht, aber wir sind nicht alleine gelassen. Wir haben auch himmlische Hilfe, auf die wir dann auch zurückgreifen können. Herr Rothfischer aus München möchte sich zu Wort melden. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Mein Name ist Rothfischer, ich rufe aus München an. Mir fällt zu dem Teil, den ich jetzt verfolgen konnte, Folgendes ein. Natürlich Demut, Bescheidenheit, zurechtkommen mit den Bedingungen, die einem einfach vorliegen, ist eine sehr wichtige und auch eine sehr christliche Aufgabe. Das ist ganz klar. Es ist eigentlich der einzige Weg, um zurechtzukommen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, so schwer es ja auch fällt. Ich muss aber schon sagen, es fällt unter anderem nicht zuletzt deshalb so schwer, weil wir als Menschen aus irdischer Sicht jedenfalls einfach ungleiche Startbedingungen haben. Von vornherein und auch im Laufe unseres Lebens. Warum hat der eine immer Glück? Warum hat der eine weniger Glück? Warum hat der eine überhaupt kein Glück? Zwei Beispiele möchte ich nennen, die mir nie aus dem Kopf gehen. Also beide aus dem Neuen Testament. Und beide aus Gleichnissen unseres Herrn. Das eine ist dieses Gleichnis mit den Talenten. Das ist hinlänglich bekannt. Ich glaube, ich muss es nicht erwähnen.
Ja.
Ich muss aber sagen, hat schon jemals jemand die Frage gestellt, warum hat der Herr diesen Menschen ungleich viele Talente überhaupt gegeben und dann abgewartet, was damit machen? Und der das wenigste hat, der kippt um und kriegt dann natürlich Ärger. Aber ein noch einleuchtendes Beispiel, das mich noch mehr bedrückt, ist Folgendes. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Paradegleichnis natürlich, jeder kennt es. Aber niemand hat mir bis jetzt noch eine Frage beantwortet diesbezüglich, nämlich warum wurde der auf dem Hof gebliebene Sohn nicht nur nicht bevorzugt, sondern eindeutig benachteiligt? Ich stelle die Frage deshalb, erinnern Sie sich bitte daran, der auf dem Hof gebliebene Sohn wurde nicht einmal im Gegensatz zu den Nachbarn, benachrichtigt, als der verlorene Sohn zurückkam. Er wurde nicht nur nicht eingeladen, sondern er wurde nicht einmal verständigt. Er wurde erst aufmerksam gemacht, weil er Musik und Tanz hörte auf dem Feld. Das veranlasste ihn, der Sache nachzugehen. Da muss ich sagen, das stimmt etwas nicht. Aus materieller Sicht sage ich mal, das stimmt etwas nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, um dieses Gleichnis nochmal auf den Tisch zu bringen, dass der auf dem Hof gebliebene Sohn unverzüglich benachrichtigt worden wäre, dass der andere Sohn glücklich zurückgekommen ist. Dann wäre ich mit dem Gleichnis zurechtgekommen. Aber so komme ich nicht ganz zurecht.
Ja, schön, dass Sie das nennen. Lassen wir dazu vielleicht Pater Robertus etwas sagen.
Ja, also ich denke, bei diesem Gleichnis heißt es ja, wusstest du nicht, dass alles, was mein ist, auch dein ist. Also es geht ja um die Liebe und um das Erbarmen. Und der Sohn hat, sag ich mal, neben dem Vater gelebt, aber hat eigentlich nie versucht oder nie den Vater verstanden und hat nie eigentlich die Fülle dessen, was er hatte, erkannt. Der verlorene sogenannte Sohn, der erkennt ja in dem Moment, wo er in der selbst eingebrockten Suppe sitzt, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, als beim Vater den letzten Platz einzunehmen, ist er besser dran, als dort, wo er mehr selber macht. Ja? Und ich glaube, dass das ein unglaublich gutes Bild ist, dafür zu entdecken, dass dort, wo wir meinen, wir können es selber machen, ich bin der Handelnde, das muss natürlich sein, aber in dem Maß immer mit der, in Beziehung mit Gott. Aber wenn ich denke, ich bin der Handelnde und sonst niemand, erlebe ich, dass ich in mein eigenes, von mir selber produziertes Unglück renne. Das aber eine Chance sein kann, wenn ich offen bin dafür, dass ich dann auch darin Gott erkenne. Derjenige, der aber, ich sage es jetzt mal so, auf der Fettblase der Wohlstandsgesellschaft schwebt, wie dieser älteste Sohn, der ist total rechtschaffen, der macht alles ganz brav, aber er merkt überhaupt nicht, was die Sehnsucht des Vaters ist und kann sich auch mit dem Vater nicht freuen. Und ich glaube, dass das der springende Punkt auch ist des Neides. Sie haben natürlich recht, menschlich gesehen, und Gleichnisse hinken natürlich immer wieder auch, das ist auch immer so, hätte man natürlich sicher sich auch vorstellen können, warum ist der nicht informiert worden und all diese Dinge. Aber man weiß natürlich, dass eben aufgrund dieser Aussage, dass der eigentlich nicht den Vater verstanden hat oder den Vater auch verstehen wollte. Und ich glaube, dass das auch bei uns immer wieder diese Frage ist, wenn mein Ich kann alles haben und völlig unzufrieden sein und ich kann nichts haben und im Bankrott meines Alltages plötzlich mich wiederfinden und da merken, hier ist es richtig, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Ja? Also daher zu sagen, es gibt welche, die sind immer glücklich und immer welche unzufrieden oder haben immer Pech, da bin ich mir nicht so sicher, wie weit es in der Tat wirklich auch vieles ist, was wir selber machen, weil wir uns selber an diese Festlegungen binden oder uns diese Betrachtungsweise, das ist gut und das ist schlecht. Es gibt bei Bernard Noss das Tagebuch eines Landpfarrers, da sagt ein Atheist, solange es immer noch eine Schande ist, arm zu sein, glaube ich nicht, dass Christus wirklich Gott ist, weil wenn ihr Christen wirklich Christus als den verehrt, der in der Krippe gelandet ist, bewusst im Bethlehem im Stall geboren ist und bewusst am Kreuz gestorben ist in völliger Armut, solange ihr das noch als Schande bezeichnet, habt ihr entweder Christus noch nicht verstanden oder ist er nicht wirklich Gottes Sohn. Und das glaube ich auch, dass wir häufig den Maßstab haben, der Reiche ist glücklich und dem geht's gut und der Arme ist unglücklich und dem geht's schlecht.
Ja, vielen Dank, dass Sie das so gedeutet haben, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, so wie Sie sagen, wer auf der Fettblase der Wohlstandsgesellschaft lebt, der merkt eben oft gar nicht, worum es dem Vater geht, wo eigentlich die Sehnsucht ist. Ein letzter Hörer hat sich zu Wort gemeldet. Ich darf begrüßen Herrn Schröttke.
Ja, grüß Gott. Dankeschön für den Vortrag. Ich habe eine Frage, aber wollte noch zwei Gedanken loswerden, die sich im Laufe des Vortrags mir da gestellt haben. Einmal, wie Sie Bernard Noss erwähnt haben, der Atheist, der spricht, dass eine Schande ist, arm zu sein. Das hat Christus ja aufgebrochen. In der Kirchengeschichte haben wir ja deswegen ja auch dann die Armutsbewegung der Franziskaner gehabt. Nur die Problematik ist doch dann häufig, dass dann wieder dieses, ob Hierarchie oder eben familiäre Struktur, immer wieder dann dieses oben und unten gibt und damit eben das Neidverhalten wieder da ist oder das Aufstreben nach Anerkennung. Das Zweite ist, das geht dem ja, das war mein Vorausgedanke, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn und der Sohn, der das nicht mitgekriegt hat, so sehr hinkt das gar nicht. Der Sohn war in seiner Beschäftigung sich selbst genug und hat eben die Anerkennung aus dem vermeintlichen Erfolg gehabt und hat dann nicht akzeptieren wollen, dass die Liebe unabhängig vom Erfolg eben gewährt wird. Mhm. Und dass er deswegen seine Stellung nicht geschmälert ist. Da sieht man dann wieder, wo auch häufig dann eben da in der Hierarchie, man versucht auch immer öfter mal einen, auf den man herabschauen kann, damit man der Bessere ist, weil man schlussendlich feststellt, dass man so ehrlich und geradlinig ja gar nicht lebt. So, das wollte ich als Gedanken bringen. Und das andere ist meine eigentliche Frage. Wo merkt man den Unterschied? Also ich bin häufig weggegangen, wenn ich das Gefühl hatte, neidisch zu sein, ob Jobs oder sonst wo, weil ich das nicht wollte, dann, weil ich dachte, das kommt mir nicht zu. Die andere Problematik ist, das habe ich erfahren, dass sich daraus wie Depression oder anderes eben Neurosen entwickeln können, beziehungsweise eben sogar Suchtverhalten auf anderer Ebene. Hm. Das wollte ich mit reinbringen. Wo merkt man den Unterschied, ob man jetzt wirklich Neid ist aus dem, was andere haben, wo Medien eben suggerieren, was man eigentlich gar nicht braucht, oder wo es eben meint, dass man irgendein erlittenes Unrecht ausgeglichen haben will. Das ist meine Frage. Und ist das dann so wesentlich, überhaupt diesem Unrecht nachzugehen? Ich lege auf und höre am Radio nach.
Dankeschön, Herr Schlettke.
Sehr gerne. Ja, also es ist natürlich so, das Unrecht, was gesühnt werden will, das ist natürlich zum Teil auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Gleichnis des Verzeihens, also wo Christus sagt, der Reiche gibt seinem Knecht, verzeiht ihm die große Schuld, und dieser Knecht lässt den anderen Mitknecht, der eine kleine Schuld bei ihm schuldet, ins Gefängnis werfen, da merken wir ja, dass wir eingeladen sind zu verzeihen. Und dort, wo wir Unrecht erlebt haben, ist es ja häufig so, dass wenn wir eben in dem das Unrecht festhalten und sagen, du bist der Böse und ich bin das Opfer, dass wir dort uns festbinden an diesem anderen und darunter leiden und dieses Unrecht pflegen und dadurch häufig auch krank werden. Dort, wo wir aber in den Weg hineingehen zu verzeihen, merken wir, dass das, was Ostern bedeutet, dass aus den Wunden Quellen der Freude werden. Also dieses österliche Geschehen ist, dass wir ja sagen können, dass dort, wo ich Leid erlebe und ich mich da hineinschenke, auch in Versöhnung, dass dort Gott wandeln kann zum Leben hin. Und das glaube ich auch, dass das notwendig ist. Dass wir, wenn wir merken, ich bin neidisch, vielleicht das auch ein bisschen mit Selbstironie und Selbsthumor sehen können und sagen können, okay, das ist so, also tu was dran, dass du es lassen kannst. Und da ist der Weg des Weggehens auch einer, aber nicht der, der das Problem löst, sondern ich denke, dass dort, wo man bleibt und versucht, daran zu arbeiten, ist das immer eine Hilfe. Also ich denke auch gerade an Ehen oder so, ist es notwendig. Ich kenne kaum eine Ehe, wo ich nicht glaube, dass wenn die Eheleute aneinander und miteinander arbeiten, dass das wieder gut werden kann, auch eine große Krise. Und dann zu erleben, dass wenn wir die Krise überstanden haben, überwunden haben, dass wir viel gestärkter da herausgehen, als wenn wir nur einfach so fröhlich vor uns hin getrottet wären und das nicht passiert wäre. Also daher glaube ich auch, dass eben Sachen, die uns vermeintlich jetzt schwerfallen oder ein Unglück scheint, kann das, wenn wir es richtig begehen, dann nachher auch ein gutes innehaben.
Aus Wunden Quellen der Freude werden lassen. Ich denke, das ist ein wunderbares Wort zum Abschluss, wie man eben aus dem erlittenen Unrecht ja etwas Großes auch entstehen lassen kann, wenn man dann mit Gottes Hilfe auch in diese Haltung der Verzeihung hineinkommt. Ich darf noch ganz kurz vielleicht zusammenfassen, was Sie gesagt haben, wie wir nämlich diesen Neid überwinden können. Sie haben gesagt, dass wir uns doch mehr im Maßstab Gottes orientieren können und fragen, was denkst du, Herr, von mir, damit ich nicht immer abhängig bin von dem, was andere denken, sondern eben auch ja davon frei werde und auch zu meiner Selbstentfaltung komme, eben auf das blicke, was Gott viel wichtiger ist, nämlich er fragt ja auch mich, ihm ist es wichtig, dass ich ihm glaube, dass ich ihm vertraue, dass wir auch mehr in diese Haltung des Dankens kommen, dass wir vielleicht aufwachen schon mit diesem Blick für die kleinen Gaben, für die Freuden, für das, was uns eigentlich auch schon unwiderruflich geschenkt ist. Ja, und auch die Frage, wie kann ich dir, Herr, wie kann ich anderen Freude bereiten? Pater Hubertus, ich darf Sie jetzt zum Schluss auch noch ganz besonders in diesem Anliegen um Ihren priesterlichen Segen bitten. Und Sie haben ja im Vorgespräch auch den Psalm 139 genannt. Vielleicht ist auch das so als Anfang eine schöne Einübung, den vielleicht immer am Morgen mal zu meditieren, zu beten. Denn da heißt es ja unter anderem auch, ich preise dich, dass ich wunderbar geschaffen bin oder dass wunderbar sind all deine Werke, denn du kennst meine Seele bis auf den Grund, nichts war dir verborgen, mein Wesen. Also und so weiter und so weiter. Sehr schön zu meditieren und auch wahrscheinlich ein guter Psalm, um aus dieser Haltung und in die Haltung des Dankes einzuschwingen. Ich darf Sie jetzt um Ihren Segen bitten.
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gütiger Gott, du hast uns Menschen geschaffen, dir zum Lobpreis. Und so bitten wir dich jetzt auch für alle, dass wir immer mehr diesem nachgehen können, dass all unser Denken, Handeln und Tun dir zur Ehre wird und uns zur Freude. Schenke uns die Gnade, dass wir mit deinem Blick auf uns und auf die anderen schauen und dass wir immer mehr uns für die anderen auch mitfreuen können. Und das gelingt uns dadurch, dass wir uns selber auch versuchen, immer mir zu freuen an den kleinen Dingen des Alltags. Herr, berühre mit deinem kostbaren Blut auch alle Verletzungen, wo wir selber gegen die Liebe verstoßen haben oder wo andere an uns die Liebe haben mangeln lassen, dass aufgrund dieser Verletzungen der Neid besiegt wird. Berühre auch all den Schmerz und all das, wo wir denken, dass wir zu kurz gekommen sind, und schenke uns den Mut, dass wir versuchen, das zu besiegen, dass wir aus aller Trübsal und aus allem Trübsinn herauskommen, damit wir das Leben in die Hand nehmen, so wie du es gedacht hast für uns. Dazu segne und behüte, heile und heilige euch, alle, die ihr jetzt das hört, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Vielen Dank, Pater Hubertus, dass Sie heute zu Gast waren hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
Sehr gerne.
Sie, verehrte Hörerin, Sie haben noch die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal zu hören. Wenn Sie mal ins Internet gehen, unter www.horeb.org, auf unserer Homepage nachschauen, da vielleicht auch auf den Button Podcast kommen und sich da auch diese oder auch andere Sendung zeitunabhängig noch einmal anhören mögen. Beim Hörerservice bekommen Sie auch weitere Informationen zum Programm, zum Sender unter der 0700 75 25 75 25. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen weiterhin viele gute Anregungen mit dem Programm von Radio Horeb. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.